SWR Kultur Hörbuch.
Die Schlafenden von Anthony Passeron, Folge 6. Es liest Valentin Richter. Unter der Zunge. Es ist eine Szene, die nur in Schwarz-Weiß existiert. Zumindest habe ich sie so im Kopf, weil auf den Fotos keine Farben zu sehen sind. Animiert wird sie durch die Bilder aus Kinofilmen der damaligen Zeit, in denen mein Gehirn etwas wiederentdeckt hat, was ihr Leben einhaucht. Zwei Schulkinder laufen die Rue du Quatre Septembre hinunter. Zwei Jungen im Alter von 10, 12 Jahren. Der Ältere geht voraus, der Kleinere folgt ihm dicht auf den Fersen. Vor der Brust trägt er den Ranzen seines Bruders, auf dem Rücken seinen eigenen. Wie jeden Morgen haben sie auf dem Weg zur Schule einen Zwischenstopp bei der Metzgerei eingelegt. Während der Jüngere ihren Vater umarmt, holt der Ältere aus dem Arbeitsraum zwei von den dicken Gummibändern, mit denen die Wachspapierrollen zusammengehalten werden. Im Geiste sehe ich, wie sie den Laden wieder verlassen und ihren Weg fortsetzen. An der Straßenecke gehen die beiden Brüder nicht über die Brücke. Sie biegen nach rechts ab und verschwinden. Auf den Pfaden am Fluss entlang durchqueren sie die Eichenwälder bis zu den Kalksteinkämmen, die das Dorf überragen, und entziehen sich dem Frost, der das Tal bedeckt. In einem verfallenen Schafsstall, der ihrem Großvater gehört, basteln sie Steinschleudern, bauen eine Hütte, spielen Indianer. In der Woche zuvor hatte die Lehrerin Dokumente ausgeteilt, die sie von ihrer Mutter unterschreiben lassen mussten, damit die Schulkrankenschwester sie impfen durfte. Desiree und mein Vater schwänzten am fraglichen Tag die Schule. So sehr fürchteten sie sich davor, gespritzt zu werden. Sie würden zur üblichen Zeit nach Hause kommen. Keiner würde etwas bemerken. Es fehlte lediglich ein Stempel in ihrem Impfpass. Ihre Eltern waren viel zu beschäftigt mit ihrer Arbeit. Ihnen fiele sicher nichts auf. Und der Hausarzt würde erst einige Monate später feststellen, dass in der Liste der Pflichtimpfungen eine Lücke war. 20 Jahre später geriet meine Großmutter, sobald sie nicht wusste, wo Desiree sich aufhielt, in Panik. Sie lebte in der ständigen Angst, dass er rückfällig werden könnte. Dabei hatte er ihr versprochen, nichts mehr zu nehmen. Seine Armbeugen vernarbten. Sie hatte sich mehrfach in seiner Wohnung umgesehen. Nirgends, in keinem Zimmer, in keinem Schrank hatte sie Drogen gefunden. In einer Welt, in der man AIDS nicht heilen konnte, hoffte sie, dass er wenigstens vom Heroin geheilt war. Der Entzug stellte etwas Greifbares für sie dar, etwas, das viel konkreter war als ein Retrovirus. Vielleicht verließ die Krankheit mit dem Entzug ja den Körper wieder, in den sie wegen der Drogen eindringen konnte. Dann stand ihrem Sohn erneut eine glänzende Karriere offen. Er würde endlich seinem Familiennamen gerecht, den sie so hartnäckig gegen die Gerüchte im Dorf, die mitleidigen Blicke der Feuerwehrleute, die Scham und die Spritzen verteidigen musste. Die Ärzte dagegen behaupteten, dass die Krankheit voranschritt und dass Desiree weiterhin Drogen nahm, sogar immer mehr. Mein Onkel gab schließlich zu, dass er nie wirklich aufgehört hatte. Trotz aller Entzugsversuche, trotz Cannabis, Codein und anderer Medikamente, die ihm in die Hände fielen, hatte er es nicht geschafft, sich gegen die Macht des Heroins zu stemmen. Er hatte lediglich eine unauffälligere Einstichstelle gefunden. Er injizierte es sich jetzt in eine Vene unter der Zunge. Niemand käme auf die Idee, dort nachzusehen. Es war diese erschreckende Enthüllung, die seinen Eltern klarmachte, dass ihr Kampf endgültig verloren war. Rock Hudson. Donnerstag, 21. Juli 1985. Rock Hudson wird in die Notaufnahme des Hôpital Américain in Neuilly eingeliefert, nachdem er in seinem Zimmer im Hotel Ritz kollabiert ist. Die Nachricht spricht sich so schnell herum, dass seine PR-Managerin sich gezwungen sieht, aus der Deckung zu treten. Der amerikanische Schauspieler sei an AIDS erkrankt, die Diagnose ein Jahr zuvor in den USA gestellt worden. Der Hollywood-Star, dessen Homosexualität bei dieser Gelegenheit ebenfalls an die Öffentlichkeit dringt, ist mit der letzten Hoffnung auf eine Behandlung nach Paris gekommen. Seine Ärzte in den USA konnten ihm keine Therapie mehr anbieten, hatten ihm jedoch von einer klinischen Studie in Frankreich erzählt. Für ihn, wie für viele andere, ist die Erprobung der antiretroviralen Substanz HPA23 ein Lichtblick an einem Himmel, an dem sonst nichts mehr leuchtet. Am Tag seines Zusammenbruchs im Ritz wurde er also eigentlich zur Fortsetzung seiner Behandlung in einem anderen Krankenhaus erwartet. Als er im Hôpital Américain aufwacht, offenbart er dem Pflegepersonal, dass er HIV-positiv sei. Sein Geständnis bleibt nicht lange unter Verschluss. Hysterie greift um sich. Binnen weniger Stunden leeren sich das amerikanische Krankenhaus und die dazugehörige Geburtsklinik vollständig. Die Leitung der renommierten Einrichtung fordert den Kranken auf, die Räumlichkeiten so schnell wie möglich zu verlassen. Angesichts des Medienwirbels beschließt Doc Hudson, in die Vereinigten Staaten zurückzufliegen. Doch keine Fluggesellschaft akzeptiert Hudson an Bord ihrer Maschine. Der Schauspieler muss eine Boeing 747 nur für sich und seine Begleiter chartern, um nach Kalifornien zurückzufliegen. Nach seiner Ankunft in der Heimat berichten die Medien in Endlosschleife über seine Erkrankung. Die Kommentatoren treibt vor allem die Frage um, ob er womöglich andere Stars durch Filmküsse angesteckt hat. Rock Hudson ist einer der ersten prominenten Künstler, die ihre Krankheit öffentlich machen. In der ganzen Welt hat AIDS endlich ein Gesicht. Das eines gefallenen Stars. Der Schauspieler stirbt wenige Wochen später in seiner Villa in Beverly Hills. Bald darauf werden die französischen Therapieversuche mit HPA23 aufgrund fehlender akzeptabler Ergebnisse eingestellt. Die anderen. Nachdem Desiree sich mühsam von seiner Tuberkulose erholt hatte, musste er wenige Monate später wegen einer Pneumozystis das Dorf erneut verlassen. Im Krankenhaus kamen weitere Beschwerden hinzu. Eine Entzündung der Speiseröhre und verschiedene mykobakterielle Infektionen. Sein überfordertes Immunsystem war nicht mehr zur Abwehr in der Lage. Wieder besuchte meine Großmutter ihren Sohn so oft wie möglich und wohnte hilflos dem schrecklichen Schauspiel seines Verschwindens bei. Sein abgemagerter, bleicher Körper ging allmählich im Weiß der Laken seines Krankenbettes unter. Den unbekümmerten, feierfreudigen Jungen, der im ganzen Tal für seine nächtlichen Eskapaden bekannt war, gab es nicht mehr. Er war nun ganz blass unter seinem dunklen Teint und sein Körper, der früher in ausgesuchter Kleidung steckte, bestand nur noch aus Haut und Knochen. Seine Unbeschwertheit, seine fröhliche Art, das Leben zu genießen. All das, was ihn stets von seiner strengen, der Arbeit verpflichteten Familie unterschieden hatte, war ihm abhanden gekommen. Wie sein Immunsystem. Vielleicht war es bald an der Zeit, Abschied zu nehmen. Es ist kaum anzunehmen, dass irgendwer in der Familie den Mut hatte, dies offen anzusprechen. Meine Großmutter setzte ihre ganze Hoffnung darauf, dass das Unmögliche doch noch geschah. Sie wiederholte ständig, dass er durchhalten müsse. Für seine Tochter, für seine Frau, für seine Eltern, für sich selbst. Bis man ein Heilmittel gegen die Krankheit gefunden hätte. Diesmal lag Desiree auf einer interdisziplinären Station, die speziell für AIDS-Patienten eingerichtet worden war. Die Schikanen, die er auf der anderen Station erlebt hatte, waren hier seltener. Dennoch wurden Unterschiede zwischen den Patienten gemacht. Drogenabhängige etwa, die alle Bemühungen, sie wieder auf die Beine zu bringen, zunichte machten, durften nicht mit Mitleid rechnen. Auch HIV-positive Frauen, die sich trotz der bekannten Risiken ihren Wunsch nach einem Kind erfüllt hatten, stießen bei einem Großteil der Pflegekräfte auf Unverständnis. Selbst auf Stationen, die spezialisiert auf AIDS-Patienten waren, blieb AIDS eine abseitige Krankheit. Gefangen in moralischen Vorstellungen. Umstellt von Begriffen wie Gut und Böse. Eng verknüpft mit der Idee von Sünde. Einer sehr intimen Sünde, nämlich der, eine freie Sexualität leben zu wollen. Gleichgeschlechtliche Beziehungen einzugehen, sich Heroin zu spritzen, seinen HIV-Status vor Partnern und Spritzenkameraden zu verbergen, sich einen Kinderwunsch zu erfüllen, wohlwissend, wie es gesundheitlich um einen stand. Manche Kranke waren schuldiger als andere. Gut, böse, Opfer, Schuldige. Die Diskurse, die mit AIDS einhergingen, drangen bis in unsere Familie vor und spalteten sie. Meine Großmutter zeichnete das Bild dreier Opfer des Schicksals. Ihr Sohn, ihre Schwiegertochter, ihre Enkelin. Mein Großvater schwieg. Die Stereotype im Zusammenhang mit der Krankheit erdrückten ihn. Darüber zu sprechen hätte bedeutet, sich zu Themen zu äußern, deren Vokabular er nicht beherrschte, die ihm nicht geheuer waren. Er versuchte, der belastenden Atmosphäre zu entrinnen, und die Metzgerei bot ihm Zuflucht. Es spielte keine Rolle, dass die Dörfer, die er weiterhin mit seinem Transporter durchstreifte, menschenleer waren. Die Arbeit war sein Schutzort. Was meinen Vater betrifft, so glaube ich, dass er in Momenten des Zorns einen grundlegenden Unterschied machte zwischen einem kleinen Mädchen und seinen Eltern, die sich schuldig gemacht hatten. Weil sie der Tochter ihren eigenen frühen Tod aufnötigten, weil sie ihr als Erbe ihr verseuchtes Blut hinterließen. Die Behörden nahmen die Tragödien, die sich im Neonlicht der Krankenhäuser abspielten, nur zögerlich zur Kenntnis. Sie ließen die Kranken und ihre Angehörigen in ihrer Verzweiflung völlig allein. Eine Begleitung fanden die Betroffenen lediglich in den frisch gegründeten Vereinen. Erst in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, angesichts der gesundheitlichen Notlage verstrich bis dahin eine Ewigkeit, genehmigte das Sozialministerium Werbung für Kondome und die Einrichtung anonymer und kostenloser Testzentren. Der erste Fernsehspot ging nicht einmal auf die Übertragungswege des Virus ein. Im Jahr 1986 stapelten sich auf dem Schreibtisch von Michelle Bazac, Gesundheitsministerin im Kabinett Chirac II, die Berichte über die beträchtliche Anzahl von Infektionen unter Drogenkonsumenten. Zu lesen war darin, dass sich bisweilen mehrere Dutzend Abhängige eine einzige Spritze teilten. Diese besorgniserregende Feststellung führte offenbar 1987 zum Gesetz zur Liberalisierung des Verkaufs von Spritzen. Im Jahr darauf wurden in Krankenhäusern sogenannte Informations- und Behandlungszentren für Patienten mit Immunschwächekrankheiten eingerichtet. Kleine Einheiten mit geschultem Personal, die die umfassende medizinisch-psychosoziale Betreuung der Kranken koordinierten. Im Krankenhaus Lachey gaben die Mitarbeiter trotz des unaufhaltsamen Anstiegs neuer AIDS-Patienten und trotz der zahlreichen Todesfälle ihr Bestes. Einige Pfleger, Schwestern und Ärzte waren nach Abschluss ihrer Ausbildung eher zufällig auf dieser Station gelandet. Andere hatten sich aus persönlicher Überzeugung für die Arbeit mit AIDS-Kranken entschieden, manchmal nach dem Verlust eines nahen Menschen, dem sie gern mehr geholfen hätten. Wenn viele Patienten kurz hintereinander starben oder unruhig wurden oder Angstattacken hatten, kam es vor, dass Teammitglieder in ihren Umkleidekabinen zusammenbrachen und das Handtuch werfen wollten. Für meine Großeltern waren die Besuche auf der Krankenstation eine Art Auszeit vom Dorf mit all seinem Klatsch und Tratsch. Eine Atempause, in der sie nicht lügen oder einen Ruf retten mussten, der keine Bedeutung mehr hatte. Sie hatten ihr ganzes Leben damit zugebracht, sich im Hinterland als Respektspersonen Geltung zu verschaffen. Und nun fühlten sie sich hier völlig unbekannten Menschen nahe. Homosexuellen, Drogenabhängigen, Blutern und deren Angehörigen. Menschen, denen man sonst niemals begegnet wäre. Fremden, die das Gleiche durchmachten wie unsere Familie. Fremden, mit denen sie in gewisser Weise mehr verband als mit manchem Verwandten. Fremden, die einem das eigene Unglück wie einen Spiegel vorhielten. In keinem anderen Umfeld hätte meine Großmutter das Leugnen aufgeben und zeitweilig aus ihrer Einsamkeit herausfinden können. Denn schließlich gingen auch sie, die Fremden, auf dieser Krankenstation je nach Besuchszeiten ein und aus. Man traf sich vor demselben Kaffeeautomaten, hatte ähnliche, zunehmend kompromittierende Diagnosen einzustecken. Kein anderes Umfeld war in der Lage zu verstehen, was in ihr vorging. Wenn man sich auf dem Korridor begegnete, grüßte man einander schweigend, mit respektvollem Blick. Auch sie, diese anderen, bildeten ein Wir, dessen Stimme erstickt war durch jahrelange Scham, Demütigungen und Trauer, die kein Mittel je heilen würde. Cyclosporin. Am Dienstag, den 29. Oktober 1985. Um 16 Uhr geben drei Ärzte des La Ennec-Krankenhauses eine Pressekonferenz in Paris. Das Ereignis stößt auf ein großes Echo, zumal das Ministerium für Gesundheit und Soziales federführend ist. Dutzende Fernseh-, Radio- und Zeitungsjournalisten finden sich ein. In einem überfüllten Hörsaal verkünden die drei Mediziner, dass sie bei LAV-Patienten vielversprechende Ergebnisse mit Cyclosporin erzielt hätten, einem Medikament, das zur Verringerung des Abstoßungsrisikos bei Organtransplantationen eingesetzt wird. Die Idee klingt überraschend. Man will die letzten Abwehrkräfte der Patienten ausschalten. In der Woche zuvor wurde die Behandlung mit dem Immunsuppressivum erfolgreich an zwei Probanden vorgenommen, einem 35-jährigen Mann und einer 28-jährigen Frau. Bei beiden Kranken stieg die Zahl der T4-Lymphozyten nach der Einnahme des Mittels plötzlich und deutlich an. Die Nachricht wird noch am selben Abend landesweit von den großen Tageszeitungen und Fernsehsendern verbreitet. Am Institut Pasteur, wie auch in der Pitié-Salpêtrière, kann man seine Skepsis kaum verhehlen. Die Atmosphäre in beiden Einrichtungen ist zum Zeitpunkt dieser Pressekonferenz angespannt. 70% der Betten im Institut Pasteur sind mit AIDS-Kranken belegt. Im Durchschnitt gibt es 3 Todesfälle pro Woche. Die frei gewordenen Betten werden sofort mit neuen Patienten belegt, deren Ende absehbar ist. In der Pitié-Salpêtrière ist der Andrang so groß, dass manchmal Patienten, die mit 40 Grad Fieber in die Aufnahme kommen, wieder nach Hause geschickt werden. Es gebe keine Kapazitäten, sagt man ihnen. Sie sollen es nochmal versuchen, wenn das Fieber 41 Grad erreicht. Am Institut Pasteur hatte man bereits im September 1983 überlegt, Cyclosporin im Kampf gegen AIDS zu testen. In Zusammenarbeit mit den Amerikanern und Kollegen des Hôpital Saint-Louis hatten David Klatzmann und die Pasteurianer versucht, die Wirkung von Cyclosporin auf T4-Lymphozyten, die mit dem Virus infiziert waren, in vitro zu beobachten. Aus Mangel an verwertbaren Ergebnissen hatten sie diese Untersuchungen allerdings nicht weitergeführt. David Klatzmann zeigt sich sehr erstaunt über die Pressekonferenz. Abgesehen davon, dass sie seinen eigenen Analysen widerspricht, erscheinen ihm die Resultate, auf die sich die drei Ärzte des Hôpital La Ennec stützen, äußerst fragil. Nicht nur wurde das Mittel lediglich 2 Patienten verabreicht, sondern die Behandlung zudem erst vor einer Woche begonnen. Warum diese überstürzte Kommunikation? Wie kommt es, dass die Regierung in Gestalt ihrer Gesundheitsministerin diesem Experiment so viel Vertrauen schenkt? Klatzmann und seine Kollegen werden es nie erfahren. Wenige Tage nach der aufsehenerregenden Bekanntgabe sterben die beiden Cyclosporin-Probanden. Und mit ihnen die Hoffnung vieler Patienten und ihrer Familien, die sich in einem morbiden Klima an die fantasievollen Versprechungen 3 unvorsichtiger Ärzte geklammert hatten. Verplombt. In den letzten Wochen seines Lebens war sich Desiree sehr bewusst, was auf ihn zukommen würde. Die Therapien dienten nur noch dazu, seine Schmerzen zu lindern. Er hatte zu viele Menschen sterben sehen, um nicht zu wissen, dass er sich dem Ende seines Falls näherte. Die Besuche an seinem Krankenbett wurden seltener. Nur Louise und Brigitte waren verlässlich im Wechsel da. Emile kam manchmal am Sonntagnachmittag. Mein Vater setzte keinen Fuß in dieses Krankenhaus, egal wie schlecht es seinem Bruder ging. Die meisten von Desirées Freunden auch nicht. Sie hatten keine Eile, sich anzusehen, was ihnen selbst bald drohte. Im Dorf wussten viele wegen der von meiner Großmutter verhängten Nachrichtensperre nicht einmal, dass er krank war. Lediglich die engsten Vertrauten waren auf dem Laufenden, wie es um Desirée stand. Als Brigitte ihm einmal ein wenig Hoffnung machen wollte, sank mein Onkel in sich zusammen. Dieses Mal werde ich mich nicht mehr erholen. Wenn es nur um mich ginge, wäre es mir egal. Aber für Emily tut es mir leid. Ich hätte ihr gewünscht, dass sie wenigstens bis zu ihrem 18. Lebensjahr einen Vater hat. Wenn sie nicht wäre, hätte ich mir längst 3-4 Gramm gutes Zeug besorgt und mir alles auf einmal reingejagt. Bäm. Ende. Aus. Vorbei. Dann müsste ich zumindest nicht mehr hier sein und mir die Lunge aus dem Leib husten. Vor Ärzten, die mich schief ansehen, und Pflegern, die mich nicht anfassen wollen. Sein eigenes Schicksal war Désiré zunehmend gleichgültig. Er machte sich mehr Sorgen um Brigitte und Emilie. Vielleicht hoffte er, dass ihnen noch genug Zeit blieb, um in den Genuss einer Therapie zu kommen. Wahrscheinlich träumte er davon, mit ihnen ein neues Leben zu beginnen. Ohne Drogen, ohne Spritzen, ohne Krankheit. Im Familienarchiv wurde das Ende seines Lebens zensiert. Nach außen drang nur, dass er an einem Morgen im April 1987 an einer Lungenembolie gestorben war. Das war alles, was meine Großmutter zur Antwort gab, wenn jemand sie nach dem Tod ihres Sohnes fragte. In ihrer Darstellung wurde eine der Folgen seiner Krankheit zur alleinigen Ursache für seinen Tod. Dass es sich dabei um eine Teilwahrheit handelte, war ihr einerlei. Für sie war dies lange Zeit die einzige Wahrheit über den Tod ihres Sohnes. Eine absolute Wahrheit. Die Scham, die meine Großmutter bis zu diesem unheilvollen Tag erduldet hatte, konnte mit dem Ende der Atem-, Herz- und Hirntätigkeit ihres Sohnes nicht einfach von ihr abfallen. Louise musste bald feststellen, dass man noch weitere Demütigungen für sie bereithielt. Zunächst weigerte man sich, dem Verstorbenen die Kleidung anzuziehen, die seine Angehörigen extra aus dem Dorf herbeigeschafft hatten. Kurz vor Désirés Tod war ein Erlass verabschiedet worden, der die Versorgung und das Herrichten von AIDS-Toten untersagte. Die Mitarbeiter des Bestattungsinstituts standen dafür jedenfalls nicht zur Verfügung. Mein Onkel wurde vor der Beerdigung also nicht nur nicht umgekleidet, sondern auch nicht geschminkt. Auch balsamierte ihn niemand ein, um den Zerfall seines Leichnams zu verzögern. Die Forderungen meiner Großmutter scheiterten tatsächlich am Gesetz. Désiré blieb in seinem verplombten Sarg gefangen. Und niemand durfte ihn ein letztes Mal sehen. Selbst die Erde würde sich davor hüten, mit ihm in Berührung zu kommen, ihn zu Staub werden zu lassen, wie es uns doch allen versprochen war. Meine einzige Erinnerung an Désiré stammt aus der Zeit kurz vor seinem Tod. Es ist eine sehr kurze Szene. Er liegt in einem Krankenzimmer. Meine Großmutter hat meinen Bruder, Emilie und mich zu Besuch mitgebracht. Ich erinnere mich an Désirés erschöpftes Lächeln hinter seinem Schnurrbart, an seinen schwachen Körper, der unter den Laken verborgen lag. Ich weiß noch, wie wir uns ein wenig mit ihm unterhielten und ihn dann der Reihe nach zum Abschied küssten. Mein Bruder versichert mir, keinerlei Erinnerung an diesen Krankenhausbesuch zu haben. Sein Gedächtnis hat ein anderes Bild gespeichert, eine Familienzusammenkunft bei unseren Großeltern. Die Erwachsenen sitzen endlos beim Essen zusammen, während wir Kinder um den niedrigen Tisch im Wohnzimmer herumspielen. Désiré nimmt nicht an den Gesprächen teil. Versunken in einem großen Samtsessel starrt er vor sich hin, hat nicht mehr die Kraft zu essen, ist einfach nur anwesend. Mit nicht einmal 30 ist er der Greis in der Familie. Meine Großmutter, hartnäckig ausblendend, dass er sterbenskrank ist, drängt ihn vergeblich, einen Bissen zu sich zu nehmen, als könnte ihn das wieder auf die Beine bringen. Zwei bruchstückhafte Erinnerungen und zwei Super-8-Filme unseres Vaters. Das ist alles, was uns von unserem Onkel geblieben ist. Wenige Tage nach seinem Tod wurde Désiré auf einer Anhöhe des Dorfes beigesetzt. Nach der Messe schlängelte sich der Trauerzug langsam von der Kirche zu dem kleinen Friedhof. Ein paar seiner Freunde standen abseits der Familie. Hinter ihren Sonnenbrillen mussten sie mit ansehen, was das Virus für die meisten von ihnen bereithielt. Die Todesanzeige, die tags zuvor in der Nice Matin erschienen war, verzichtete auf genauere Angaben zur Todesursache meines Onkels. Es hieß lediglich, seine Eltern, Louise und Emile, sowie seine Ehefrau Brigitte mit der gemeinsamen Tochter Emilie, teilen in tiefer Trauer mit, dass Désiré nach langer Krankheit im Alter von nicht einmal 30 Jahren verstorben ist. Zweiter Teil. Emilie. Der Weg. Jeden Tag, ob es regnete, stürmte oder schneite, fuhr ein alter blauer C15 die kurvenreiche Straße aus dem Wartal hinunter nach Nizza. Und erst am späten Abend sah man ihn wieder hinauffahren. Am Steuer saß eine Dame mit Brille. Sie war so klein, dass sie kaum die Straße über dem Armaturenbrett sah. Meine Großmutter stand lange vor Sonnenaufgang auf, damit die Metzgerei pünktlich um 7 Uhr öffnen konnte. Mittags half sie meinem Vater und meinem Großvater, den Laden zu schließen, bevor er um 15.30 Uhr wieder aufmachte. Ohne sich eine Minute Mittagspause zu gönnen, machte sie sich am frühen Nachmittag auf den Weg, um ihre Enkelin in der Kinderklinik Lanval zu besuchen. Louise und Emilys Großmutter mütterlicherseits verbrachten jeden Tag bei ihrer Enkelin, wann immer die Kleine im Krankenhaus lag. Sie lösten damit das Versprechen ein, das sie Desiree und Brigitte gegeben hatten. Ein Versprechen, das sie beide davor bewahrte, am Tod des eigenen Kindes zugrunde zu gehen. In ihrer verbleibenden Lebenszeit kümmerten sich die Großmütter sehr viel mehr um ihre Enkelin als um sich selbst. Es war nicht ihre Art, sich vor etwas zu drücken. Nachdem sie jahrelang für einen kranken Sohn und eine kranke Tochter gesorgt hatten, mussten sie nun noch einen letzten Kampf führen. Emily war wie alle Kinder in ihrem Alter. Sie besuchte die Dorfschule und nichts unterschied sie von ihren Klassenkameraden, außer dass sie regelmäßig zu Untersuchungen und zur Blutabnahme ins Krankenhaus musste. In den ersten Lebensjahren war ihr gesundheitlicher Zustand zufriedenstellend. Es bestand die Hoffnung, dass sie zu den sogenannten gesunden Trägern gehörte, die nicht an AIDS erkrankten. Ihre beiden Großmütter, charakterstarke Frauen, zogen sie mit schier unerschöpflicher Energie groß. Louise betreute sie während der Schulzeit, die andere Großmutter übernahm in den Ferien. Jede von ihnen hatte ein Zimmer in ihrem Haus für Emily eingerichtet. In der Metzgerei war ein Teil des Arbeitsraumes zu einem Kinderzimmer umgebaut worden. Unter der Treppe hatte Emily sich eine Nische für ihre Puppen geschaffen. Dort spielte sie nach der Schule, wenn sie nicht mit den Kindern aus der Nachbarschaft auf einem Skateboard die Rue du 4 Septembre hinuntersauste. Meine Großmutter hatte Sorge, dass sie sich verletzte, aber die Kleine ließ sich in ihrem Elan nicht zügeln. Mit der Zeit jedoch klagte Emily zunehmend über Müdigkeit. Sie wurde dünner und dünner und entwickelte typische Krankheitssymptome, die immer längere Klinikaufenthalte erforderlich machten. Wie zuvor ihr Vater und ihre Mutter, wurde sie nach und nach aus ihrem Alltag, aus der Dorfgemeinschaft gerissen. Während die anderen Kinder heranwuchsen, schien sie immer kleiner zu werden. Auch Jahre nachdem sie ihre Eltern verloren hatte, war noch kein Wirkstoff gefunden, der das Virus in ihrem Blut zu vernichten vermochte. Die Geschichte wiederholte sich. Die Zuversicht meiner Großmutter hing von den medizinischen Untersuchungen und dem Kampfgeist ihrer Enkelin ab, die sie mit Süßigkeiten, Videokassetten und Zeitschriften zu motivieren versuchte. Egal welche Straßenverhältnisse in den Bergen herrschten oder wie es um ihre eigene Gesundheit bestellt war, meine Großmutter hätte es niemals versäumt, Emily zu besuchen. Sie achtete stets darauf, mit der Kleinen über die Zukunft zu sprechen, stellte ihr Urlaube am Meer und Skiurlaube in Aussicht oder was immer sie sich wünschte, versprach alles, was ihr half, am Leben festzuhalten. Emily musste durchhalten, koste es, was es wolle, bis zur nächsten Erkrankung. Sie durfte die Hoffnung nicht aufgeben, bis ein Heilmittel auf den Markt kam. Louise verließ Emilys Krankenzimmer erst, wenn die letzte Minute der erlaubten Besuchszeit abgelaufen war. Dann ging sie zu ihrem Auto. Sie hatte noch eine Stunde Fahrt vor sich. 65 Kilometer über Serpentinen, Schluchten und Steine. Wenn sie bei Einbruch der Dunkelheit das Dorf erreichte, parkte sie erschöpft auf dem leeren Kirchplatz. Nur ihr Gang, um diese Zeit jedoch vor fremden Blicken geschützt, verriet, wie verzweifelt sie war. HIV-2. Die französischen Forscher erkannten sehr schnell die Mutationsfähigkeit des Virus. Bereits 1983 stand Christine Katlamar, eine Infektiologin aus dem Umfeld von Willy Rosenbohm, ratlos einem Patienten im Krankenhaus Claude Bernard gegenüber. Der junge Mann aus Kap Verde zeigte deutliche klinische Anzeichen einer Ansteckung mit dem AIDS-Virus. Mit damaligen Testverfahren wurde er jedoch als negativ eingestuft. Im Jahr 1985 wendet sie sich an Christine Rousiot und Françoise Brun-Vézinet, um den Fall erneut zu prüfen. Sie geht davon aus, dass die von ihren Kolleginnen erarbeiteten Tests weiterentwickelt wurden und sich die Sache klären lässt. Doch wieder sind die ermittelten Ergebnisse trotz eindeutiger Symptome negativ. Auf einem Kongress in Brüssel stößt Christine Rousiot auf eine mögliche Erklärung. Sie nimmt am Vortrag Francis Barrens teil, eines Virologen der Universität Tours, der von der Existenz eines zweiten Virus ausgeht, das er bei senegalesischen Prostituierten festgestellt hat. Zurück in Paris kontaktiert Rousiot Christine Katlamar. ihr Patient sei möglicherweise mit einem zweiten Stamm des Virus infiziert gewesen. Im selben Jahr erhält das Team von Luc Montagnier einen Anruf aus Lissabon. Dr. Maria Odette Santos Ferreira ist mit mehreren Fällen von Patienten aus Kap Verde und Guinea-Bissau konfrontiert. Sie weisen sämtliche Symptome von AIDS auf, die wieder und wieder vorgenommenen Bluttests sind jedoch durchweg negativ. Um das Rätsel zu lösen, begibt sie sich im September mit den entsprechenden Blutproben nach Paris. 3 Jahre nach der Entdeckung des ersten Virus kann am Institut Pasteur anhand dieser Proben ein zweites Virus isoliert werden. Seine Sequenzierung enthüllt ein Genom, das sich deutlich von dem bisher bekannten HI-Virus, auf dessen Grundlage alle Tests entwickelt wurden, unterscheidet. Françoise Barré-Sanoussi legt dieses zweite Virus zur genaueren Analyse in Kulturen an und kommt zu dem Schluss: Dieses Virus ist anders, gehört aber zur selben Gruppe wie HIV. Wie Wissenschaftler auf der ganzen Welt bereits vermutet haben, bestätigt sich nun, dass sich das Virus verändert. Es müssen neue Tests ausgearbeitet werden, die sowohl den ersten als auch den zweiten Stamm erkennen können. In Zusammenarbeit mit Françoise Barré-Sanoussi stellt Luc Montagnier fest, dass auch Menschen, die sich mit HIV-2 infizieren, an AIDS erkranken. Christine Katlama und Françoise Barré-Sanoussi fliegen kurz darauf nach Kap Verde, um sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß der Epidemie zu machen. Sie finden extrem prekäre hygienische Verhältnisse und eine schwache medizinische Infrastruktur vor, was die Ausbreitung des Virus begünstigt. Sehr schnell wird klar, dass der Hauptherd dieses zweiten Stammes in Westafrika liegen muss. Am Mittwoch, den 27. Januar 1988, melden die CDC einen ersten durch HIV-2 ausgelösten Fall von AIDS in Newark, New Jersey. Es handelt sich um eine junge Frau aus Westafrika. Die Schule. Obwohl sie wegen ihrer fragilen Gesundheit ständig zwischen Familie und Krankenhaus pendeln musste, besuchte Emily nach wie vor die Dorfschule. Auf Fotos aus dieser Zeit posiert sie glücklich neben anderen Kindern. In der Klasse war man ihr gegenüber wohlwollend. Es wurde darauf geachtet, dass sie trotz ihrer wiederholten Abwesenheit in der Gruppe integriert blieb. Ihre Schülerakte enthielt eine Notiz der Ärzte mit Hinweisen, wie man sich verhalten sollte, wenn Emily sich verletzte, wenn sie Anzeichen von Erschöpfung oder Unwohlsein zeigte. Kein Lehrer hatte jemals eine Indiskretion in Bezug auf ihren gesundheitlichen Zustand begangen. Dennoch ließ sich in einer so kleinen Gemeinde, zumal nach dem frühen Tod ihrer Eltern, das Geheimnis ihres infizierten Blutes nicht ewig hüten. Als Emily noch in den Kindergarten ging, brachte eine Mutter, deren Sohn in derselben Gruppe war, eine Petition unter den Eltern in Umlauf. Sie forderte, dass man Emily vom Besuch der Einrichtung ausschloss. Nur so, erklärte sie in ihrem Dokument, könne jegliche Ansteckungsgefahr vermieden werden. In jenem Jahr hatte der Erzieher von Emilys Gruppe zugleich die Leitung der Kita inne. Er ließ sich nicht unter Druck setzen. Er versicherte, dass Emily niemandes Sicherheit gefährde und dass sie ihren festen Platz in der Gruppe neben den anderen Kindern habe. Meine Cousine hat nie erfahren, dass man sie ausschließen wollte, obschon meine Eltern und Großeltern empört über den Zwischenfall waren. Sie bekamen bei der Gelegenheit einen Vorgeschmack darauf, wie schwierig es sein würde, Emily in den kommenden Jahren zu schützen. Später, in der Grundschule, wandten sich einige Klassenkameraden, mit denen sie zuvor gespielt hatte, plötzlich von ihr ab. Sie hatten gehört, wie ihre Eltern über Emilys Krankheit sprachen, und nun wollten sie nichts mehr mit ihr zu tun haben. Als Emily drängelte, wieder mitmachen zu dürfen, erwiderten sie, dass sie AIDS habe und sich niemand bei ihr anstecken wolle. Meine Cousine verstand kein Wort von dem, was sie da hörte. Wahrscheinlich kannte sie den Namen der Krankheit überhaupt nur aus dem Fernsehen. Und so übernahmen ihre Mitschüler es, sie aufzuklären. Es handele sich um eine schwere, sogar tödliche Krankheit. Ihre Eltern hätten sich damit angesteckt, weil sie drogensüchtig waren. Sie seien an AIDS gestorben. Und vor ihrem Tod hätten sie auch Emily noch infiziert. Panisch wurde Emily bewusst, dass sie tatsächlich schwächer als andere und oft krank war, dass sie immer wieder ins Krankenhaus musste, aber das alles hatte doch nichts mit AIDS zu tun. Zu Hause versicherte man ihr ein ums andere Mal, sie werde bald wieder gesund sein. Sie stritt die Behauptungen ihrer Mitschüler ab, doch keines der Kinder glaubte an die Geschichte, die ihre Familie konstruiert hatte, um ihr das Schicksal erträglich zu machen. Weinend kam Emilie an jenem Tag aus der Schule und erzählte ihrer Großmutter, was passiert war. Louise wurde von einer unbändigen Wut gepackt. Nachdem sie ihre Enkelin mit viel gutem Zureden beruhigt hatte, griff sie zum Hörer. Das Telefonbuch versammelte auf 1,5 Seiten die Namen, Adressen und Nummern sämtlicher Einwohner des Dorfes. Emilies Tränen waren noch nicht getrocknet, da hatte Louise bereits die Eltern ihrer Mitschüler abtelefoniert und eine Entschuldigung von ihnen verlangt. Polternd hatte sie alle einbestellt. Sie sollten auf der Stelle herkommen und ihrer Enkelin erklären, dass sie sich geirrt hätten, dass Emily nicht ansteckend sei, dass sie kein AIDS habe und bald wieder gesund werde. Kurz darauf drängten sich mehrere Familien verlegen vor der Tür. Es war der letzte Kreuzzug meiner Großmutter und sie führte ihn, um ihre Enkelin vor der Realität zu schützen. Sie war machtlos gegen das unaufhaltsame Fortschreiten der Krankheit. Sie kämpfte nur noch, um das zu bewahren, was sich einstweilen für Emily bewahren ließ: den Anschein eines normalen Lebens.